Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beratung in Schule der Pädagogischen Hochschule Freiburg, dem Podcast für angehende Lehrkräfte rund um das Thema Beratung. Ja, hallo, schön, dass ihr in dieser Episode wieder dabei seid. Es geht diesmal um das Thema selbstverletzendes Verhalten und den fachlichen Umgang damit in der Schule. Neben Selbstverletzung werden wir in dieser Folge auch über Suizidgedanken sprechen. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Um das Thema Selbstverletzung für euch zu beleuchten, bin ich zu Besuch beim Frauen- und Mädchengesundheitszentrum in Freiburg und spreche darüber mit Johanna Quinten, die Beratung für betroffene Mädchen anbietet und auch im Bereich Prävention mit Schulen zu diesem Thema im Austausch ist. Hallo Johanna, vielen Dank für die Bereitschaft, uns deine Expertise zur Verfügung zu stellen.
Hallo.
Ich habe gelesen, dass so circa 5% der Kinder und Jugendlichen wiederholt selbstverletzendes Verhalten zeigen. Und das Alter, in dem die damit beginnen, so zwischen 12 und 14 Jahren, liegt also so ab der 6. Klasse schon. Und 5%, das wären ja so 1 bis 2 Schülerinnen pro Klasse, was sich auch so ein bisschen mit meinem Eindruck aus der Schulsozialarbeit deckt. Das ist also schon allein von den Zahlen her ein sehr relevantes Thema für die Schule. Und gleichzeitig habe ich so den Eindruck, dass es unter LehrerInnen ganz viel Unsicherheit mit dem Thema gibt. Genau, das wäre so unser gemeinsames Vorhaben für heute, euch als angehende Lehrkräfte dahingehend ein bisschen fit zu machen und ein bisschen Sicherheit zu geben bei einem doch recht sehr herausfordernden Thema. Aber fangen wir erstmal mit den Basics an. Johanna, was ist denn darunter überhaupt so zu verstehen, wenn wir über selbstverletzendes Verhalten sprechen?
Ja, also selbstverletzendes Verhalten, das kann ganz unterschiedlich sein. Ich glaube aber, dass jetzt so das, was wir alle am häufigsten kennen, ist so dieses Thema mit Ritzen, also sich kleine oder sich Schnitte zufügen mit zum Beispiel Rasierklingen oder aber mit von einem Zirkel der Spitze oder mit anderen spitzen und scharfen Gegenständen. Das kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und es gibt aber auch selbstverletzendes Verhalten, zum Beispiel sich selber so zu zwicken oder aber den Kopf irgendwo dagegen zu schlagen. Also es gibt es schon in einer großen Bandbreite. Ich würde jetzt mal sagen, das, was im Schulkontext am meisten auftaucht, ist schon dieses Ritzenthema. Also sich vor allem an den Unterarmen, manchmal auch Oberarmen oder aber auch Oberschenkeln, Unterschenkeln, sich einfach selbst so Schnitte zuzufügen.
Ja, ich glaube, für die allermeisten ist es recht schwer nachzuvollziehen, warum Betroffene zu so einer Strategie greifen. Was können denn da so individuelle Gründe sein?
Ja, also genau, die Gründe, die können da ganz unterschiedlich sein und gerade Menschen, die sich selbst in ihrem Leben noch nie geritzt haben, da ist es total schwer, das nachzuvollziehen. Gründe haben eigentlich immer was damit zu tun, dass es den Betroffenen nicht gut geht, so ganz pauschal gesagt. Und was aber hinter diesem Nicht-Gut-Gehen steckt, das ist einfach unglaublich vielfältig. Also das kann Leistungsdruck sein, das können Mobbing-Erfahrungen sein, das können Gewalterfahrungen, sexuelle Gewalterfahrungen sein, das kann Streit und Stress in der Familie sein, das kann Liebeskummer sein. Also das ist wirklich ich würde mal sagen, alles, was macht, dass es mir nicht gut geht und ich das Gefühl habe, ich halte meine Emotionen gerade nicht mehr aus, all das kann einfach dazu führen, dass dann Selbstverletzung so eine sinnvolle Kurzzeitstrategie ist, mit diesem, ich halte es nicht aus, irgendwie umzugehen und es doch irgendwie auszuhalten. Sinnvoll in dem Sinne für die Betroffenen in dem Moment als sinnvoll erscheinend und genau für uns erwachsene Bezugspersonen nicht immer unbedingt nachvollziehbar oder halt dann auch eher alarmierend.
Ist selbstverletzendes Verhalten dann immer auch Ausdruck von einer psychischen Erkrankung, die irgendwie behandlungsbedürftig ist? Oder wie ordne ich das ein, wenn ich damit konfrontiert bin in der Schule zum Beispiel?
Also selbstverletzendes Verhalten ist auf jeden Fall nicht immer Ausdruck von einer psychischen Erkrankung. Es gibt ja schon so diesen Mythos, dass Menschen, die sich ritzen, zum Beispiel an Borderline erkrankt sind. Das stimmt einfach nicht. Es gibt natürlich Menschen, die an psychischen Erkrankungen erkrankt sind. Auch da gibt es das, dass sie sich ritzen. Aber es ist nicht so, dass sobald sich ein Mädchen oder ein Junge ritzt, wir davon ausgehen können, dass es auf jeden Fall eine psychische Erkrankung da ist. Das Thema mit Selbstverletzung, das ist wirklich so, das ist so ein breites Spektrum. was es da an, ich sag jetzt mal, an Intensität und Heftigkeit gibt. Das reicht von einmaligem Ausprobieren und dann erschrecken die Jugendlichen selbst über sich, was sie da gemacht haben, bis hin zu, dass es irgendwie jede halbe Stunde was total dauerhaft ist und auch so, dass es stark blutet. Also diese große Bandbreite ist, finde ich, immer wieder wichtig, damit in den Blick zu nehmen. Und es auf jeden Fall ist es nicht gleichzusetzen mit einer psychischen Erkrankung, aber es ist schon auf jeden Fall ein Warnsignal oder was ich als erwachsene Person auf jeden Fall sehr ernst nehmen sollte.
Ja, ich kenne das noch so aus meiner Schulzeit. Da war irgendwie immer so die Haltung, die will doch nur Aufmerksamkeit und da darf man gar nicht drauf eingehen, weil das bestärkt das Verhalten nur.
Also genau, dieses Thema mit der Aufmerksamkeit, das ist eins, das erlebe ich ganz viel auch in Gruppen, also in Schulklassen auch. Je nachdem, wie die Betroffenen sozusagen im Klassenverbund eingebunden sind, also ob sie jetzt eher eine Rolle haben als so ein bisschen AußenseiterIn oder aber als eher zu den Cooleren gehörend, ist dieses Aufmerksamkeitsthema auch unter den Jugendlichen stärker oder weniger stark. Also manchmal werden dann die Jugendlichen schon auch von der Klasse, aber auch von den Erwachsenen drumherum damit konfrontiert mit diesem, du willst ja nur Aufmerksamkeit, das nervt. Und ich finde, da gilt es ganz differenziert hinzugucken, weil natürlich ist es eine Form von auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich denke aber, die ist ja anscheinend wichtig, weil es ja der oder dem Jugendlichen nicht gut geht. Und da ist es wichtig, dass da Aufmerksamkeit hingelangt. Ich würde nicht sagen, dass Aufmerksamkeit das verstärkt. Dieses Thema mit dem, die macht es nur aus Aufmerksamkeit, das ist manchmal in Schulklassen total anstrengend für die anderen MitschülerInnen, wenn die damit einfach sehr viel konfrontiert sind. Da geht es dann darum, eher zu schauen, wie kann man eine gute Lösung finden, dass sozusagen Betroffene sich nicht, dass es nicht tabuisiert wird, dass Betroffene sich nicht dafür schämen müssen, dass sie Hilfe und Unterstützung bekommen und dass gleichzeitig aber auch alle anderen Kinder und Jugendlichen so ein bisschen wie auch auf eine Art geschützt sind, auch mit dem Thema, dass es sie nicht nonstop überfordert.
Wie sieht es denn aus mit dem Thema Suizidalität? Das wird ja auch oft miteinander in Verbindung gebracht. Ist da was dran?
Das ist so, dass bei dem Thema Selbstverletzung und vor allem bei dem Thema Ritzen da oft immer die Alarmglocken sehr schnell losgehen und sich einfach das Umfeld immer sehr stark auch viele Sorgen macht und auch Sorgen vor Suizidgedanken und auch vielleicht Sorge vor Suizidversuchen. Und da ist es, finde ich, wichtig, das zu differenzieren auch nochmal. Und es ist so, dass es manche Jugendliche gibt, die sich selbst verletzen, die haben Suizidgedanken. Es gibt Jugendliche, die ritzen sich, die haben keine. Und dann gibt es, ich würde mal sagen, einen ganz, ganz kleinen Teil von Jugendlichen, die sich selbst verletzen und Suizidgedanken haben, wo die Selbstverletzung tatsächlich auch so Suizid verhindern kann. Und das heißt, es gibt ganz vereinzelt einfach, wenn die Selbstverletzung sehr stark ausgeprägt ist, dann gibt es schon auch so das Thema, dass es erstmal auch nicht gut wäre, mit der Selbstverletzung aufzuhören. Das gehört dann auf jeden Fall in den Beratungs- oder Therapiekontext, aber das finde ich ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass dieses Thema mit hör doch bitte auf nicht immer unbedingt das sinnvollste Thema ist.
Ja, dann würde ich ja gern noch mit dir darüber sprechen, wie ich als Lehrkraft damit umgehe, wenn ich jetzt sowas merke in der Schule, wenn ich den Verdacht habe oder das sehe. Und da dachte ich mir, wir können das vielleicht an einem kleinen Beispiel durchsprechen. Genau, angenommen, ich bin Klassenlehrerin in einer 8. Klasse und bemerke im Sportunterricht, dass eine Schülerin, nennen wir sie Mara, aus meiner Klasse so Schnitte an den Oberschenkeln hat. Und ich bin erstmal total erschrocken. Ich kenne die Schülerin so seit circa einem Jahr und habe sie eher als unauffälliges Mädchen wahrgenommen, um das ich mir bislang keine Sorgen gemacht habe. Schulisch läuft es okay bei Mara. Sie hat zwei gute Freundinnen in der Klasse, ist eigentlich recht gut eingebunden. Und über die Familie weiß ich jetzt nicht so viel, außer dass sie mit ihrer großen Schwester und ihren Eltern zusammenwohnt. Genau, die Mutter, die kenne ich so ein bisschen von Elternabenden, die hat auf mich bisher einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Wie verhalte ich mich in so einem Fall als Lehrkraft, die sich jetzt doch sehr große Sorgen macht um das Mädchen?
Ja, genau. Ich finde, erstmal ist es total gut zu bemerken, dass ich das als Lehrkraft bemerkt habe. Also das heißt, ich habe ja einfach meine SchülerInnen gut im Blick. Und ich denke, dass es auf jeden Fall so ist, dass es gut wäre, mit der Mara ins Gespräch zu gehen. Und meine Erfahrung ist die, dass Jugendliche eigentlich total dankbar dafür sind, wenn erwachsene Personen sie ernst nehmen und sich auch Sorgen um sie machen, wenn sie das Gefühl haben, es stimmt was nicht. Und es ist für Jugendliche aber auch immer eine Herausforderung, mit Erwachsenen zu sprechen alleine, weil es einfach ein Machtgefälle gibt zwischen Erwachsenen und Jugendlichen und dann auch noch vor allem auch zwischen Lehrkräften und SchülerInnen. Deshalb fände ich das, glaube ich, sinnvoll, so ein Gespräch zu führen und die Mara zu fragen, ob sie denn irgendwie gerade noch eine Freundin, ob sie und eine Freundin mal noch kurz mit mir reden wollen. Dass es irgendwie klar ist, es ist jetzt eine Situation, in der die Mara nicht vor der ganzen Klasse das irgendwie gefragt wird, sondern dass es vielleicht beim Rausgehen aus der Umkleide ist oder so. Also dass es so ein Moment ist, wo ich die abfangen kann, wo es jetzt nicht so offensichtlich für alle ist. Aber ich glaube, ich fände es gut, die Mara hätte eine gute Freundin dabei. Und dann geht es, glaube ich, einfach darum, auch das anzusprechen, was man gesehen hat, also zu sagen, du Mara, ich habe gesehen, du hast einfach da so am Bein Verletzungen, ich habe mir da Sorgen gemacht oder mach mir da Sorgen um dich und wollte einfach mal fragen, wie es dir geht. Und sozusagen nicht zu fragen, warum machst du das, sondern zu fragen, wie geht's dir denn? Das ist was, was Jugendliche eigentlich sehr schätzen. Genau. Und ich glaube, dann kommt es stark darauf an, wie dieses Gespräch verläuft. Also es kann natürlich sein, dass Mara einfach ein bisschen was erzählt. Kann auch sein, dass die Freundin vielleicht was sagt. Es kann aber auch sein, die Mara macht total zu und sagt, ja, nee, das ist nix.
Im Gespräch mit der Schülerin muss oder soll ich da auch nach Suizidgedanken ganz offen fragen?
Also, ich finde, da gibt es wie immer keine so richtig pauschale Lösung. Wenn ich frage, wie geht's dir und es kommt eine Antwort, dann macht es manchmal Sinn, so ein bisschen nachzufragen. Zum Beispiel, wie ist denn das? Ja, hast du dann manchmal auch so Gedanken, boah, ich wäre am liebsten nicht mehr hier? Das, finde ich, kann man schon fragen. Und wenn dann sowas kommt wie, ja, schon, dann wäre es auf jeden Fall wichtig, weiter zu fragen. Also auch zu fragen, ja, und hast du dann auch schon mal drüber nachgedacht, dass es irgendwie gut wäre, das Leben auch selber zu beendigen? Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dann auch nachzufragen, weil Suizid ist so ein... Und Suizidgedanken sind so ein tabuisiertes Thema und Jugendliche haben oft total Sorge, das Erwachsenen zu erzählen, weil sie Angst haben, dass dann so ein Riesenwirbel losgeht. Und ich finde es aber schon auch wichtig, dass in den Momenten, wo ich merke, oh, der Schülerin geht es wirklich nicht gut, da einfach nochmal auch das nachzufragen.
Ja, angenommen, Mara reagiert recht emotional in dem Gespräch und sagt aber auch ganz deutlich mir gegenüber, dass sie auf gar keinen Fall will, dass ihre Eltern davon erfahren. Muss ich da die Eltern kontaktieren? Muss ich es nicht?
Also mit Jugendliche und Eltern kontaktieren ist immer, das ist, glaube ich, eine Gratwanderung. Ich glaube, es geht schon auch darum, den Jugendlichen erstmal vielleicht auch Vertrauensvorschuss zu geben und zu sagen, okay, wenn du bereit bist, mit mir da irgendwie mal zu überlegen, wo du vielleicht Hilfe kriegen könntest, sei das jetzt zum Beispiel bei der Schulsozialarbeit oder aber in einer Beratungsstelle und es ist klar, die Mara würde da auf jeden Fall auch hingehen und ist dafür offen, dann finde ich, ist es schon okay, ab einem gewissen Alter auch den Jugendlichen das zuzutrauen und ihnen irgendwie diesen Raum zu lassen. Und dann ist es Aufgabe eben der als nächstes betreuenden Person, also sei das jetzt bei der Schulsozialarbeit oder in einer Beratungsstelle, da auch zu schauen, wie kann es denn gehen, dass auch eine Motivation oder eine Bereitschaft entsteht, auch mit den Eltern ins Gespräch zu gehen. Weil es natürlich auch wichtig ist, dass Eltern wissen, wie es ihren Kindern geht und auch das im Blick haben. Und aber Jugendliche, für die ist es schon auch wichtig, dass sie einfach ihre Eigenständigkeit und Selbstbestimmung, dass ihnen das auch zugestanden wird. Und ich glaube, dass es zum Beispiel ein großer Vertrauensverlust ist, den ich als Lehrkraft direkt habe, wenn ich sage, okay, also ich sichere dir das zu, dass ich jetzt 2 Wochen lang mal niemandem was sage und ich es dann trotzdem sage. Also und sei das nur, ich sage es dann im Vertrauen der Co-Klassenleitung und habe aber zu der Jugendlichen gesagt, ich sage es niemandem, das geht nicht. Also ich muss mir gut überlegen vor dem Gespräch, Was kann ich denn zusichern? Also kann ich sagen, ich sage es niemandem, oder wenn klar ist, ich möchte danach mich austauschen, was ja total gut und wichtig und auch gerechtfertigt ist, dann wäre das gut, das in dem Gespräch noch zu sagen. Einfach zu sagen, hör zu, einfach, dass du es weißt. Wir sind ja als ein Klassenleitungsteam und ich werde dann nach unserem Gespräch jetzt auch das einfach der Frau so und so, dem Herr so und so erzählen. Genau, und wenn du nicht möchtest, dann spricht dich auch niemand jetzt nochmal in den nächsten 2 Wochen drauf an. Dann werde ich dich nochmal drauf ansprechen, aber dass sozusagen eine größtmögliche Transparenz da ist. Genau. Und um nochmal zurückzukommen zu den Eltern, es gibt natürlich Fälle, wenn die Selbstverletzung so stark ist, dass klar ist, das passiert in jeder 5 Minuten Pause, das ist total tief, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass auch Eltern informiert werden. Und dann ist es einfach nur gut, der Schülerin vorher Bescheid zu geben. Also, dass die weiß, okay, heute Nachmittag kommt der Anruf zu Hause oder so. Also, damit die da irgendwie informiert ist. Gerade wenn die so Sorge hat, dass es daheim dann irgendwie die Mutter total in Sorgen aufgeht oder so.
Diese sogenannten Epidemien in Schulen, dass es sich quasi weiter verbreitet oder wie so ansteckend wirkt, selbstverletzendes Verhalten. Gibt es das?
Also, genau, ich bin jetzt hier seit 7 Jahren im Frauen- und Mädchengesundheitszentrum und ich hatte das bisher einmal an der Schule, dass das tatsächlich so war, dass das einfach wie so die Runde gemacht hat. Und das hatte dann schon auch so ein bisschen was damit zu tun, dass die sich geritzt haben, das waren so 2, 3, das waren einfach auch die sehr coolen. Und es war auch eher noch eine jüngere Klasse. Da war das dann schon so, dass das dann viele das ausprobiert haben, aber dann wirklich auch drüber erschrocken sind, also bei sich selbst. Ich glaube, das ist dann nochmal wichtig, das zu sehen. Also Selbstverletzung, die kann schon zu einer Sucht führen und wirklich auch was sein, wo man alleine nicht mehr rauskommt, weil das einfach so eine starke Bewältigungsstrategie von unangenehmen Gefühlssituationen ist, dass Betroffene wirklich erst wieder lernen müssen, da rauszukommen oder was anderes zu machen, um mit diesen Gefühlen klarzukommen. Aber das sozusagen, wenn ich das einmal ausprobiere, dann ist es nicht direkt so, dass ich direkt davon, ich sag jetzt mal, süchtig bin, sondern das ist wie wenn ich zum Beispiel auch zum ersten Mal an einer Zigarette ziehe und ich finde es eklig, dann lasse ich das auch wieder. Und deshalb finde ich, ist so dieses Ansteckungsgefahr, die ist immer nur dann wirklich gegeben, wenn es auch dann sozusagen überschwappt auf Jugendliche, denen es selbst einfach total schlecht geht.
Was ja für Schulen auch relevant werden kann, ist so der Umgang mit Narben zeigen, Narben verbergen. Ich habe von Schulen mitbekommen, wo es nicht gewünscht ist, dass Narben offen gezeigt werden.
Ich finde schon, dass das eigentlich dass es was sehr stark Tabuisierendes hat, wenn Narben nicht gezeigt werden dürfen. Ich finde, es geht den Unterschied zwischen zeigen und zur Schau stellen. Also, dass wenn ich mich vor 3 Jahren geritzt habe und tief geritzt habe und die Narben einfach geblieben sind, dann fände ich das schon gut, wenn Jugendliche auch in der 10. Klasse im Sommer mit einem T-Shirt in die Schule kommen können. Und genau, finde es da eher total einschränkend, wenn das nicht überhaupt nicht gezeigt werden darf. Also das finde ich, geht eigentlich nicht. Es gibt es einfach punktuell, dass Narben halt auch wirklich wie so eben eher zur Schau gestellt werden. Und das läuft dann auch häufig zum Beispiel über Klassenchats, auch einfach medial dann mit Fotos. Und da geht es dann darum, mit den Betroffenen in Kontakt zu gehen und den Einzelfall einfach pädagogisch aufzuarbeiten. Genau, aber grundlegend finde ich das, Selbstverletzung in das Leben von vielen Jugendlichen gehört das irgendwie dann auch dazu. Da ist manchmal auch eine Phase und die sind ja schon auch auf eine Art stolz, wenn sie es geschafft haben, sich nicht mehr selbst zu verletzen und da rauszukommen. Dann ist das ja schon auch was, finde ich, was man auch wirklich sehr, ja, auch einfach sagen kann, ja, wow, das ist toll, das kann man einfach sehr doll anerkennen. Die haben da ganz schön was geleistet in ihren jungen Jahren.
Ja, bei den meisten brauchst du wahrscheinlich Unterstützung, da rauszukommen. Genau, Schulsozialarbeit hatten wir angesprochen. Was gibt es denn ansonsten noch für außerschulische Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene?
Also genau hier in Freiburg sind wir als Frauen- und Mädchengesundheitszentrum für Mädchen und non-binäre Jugendliche ansprechbar beim Thema Selbstverletzung. Es gibt aber auch in anderen Städten, wo es jetzt kein Frauen- und Mädchengesundheitszentrum gibt, gibt es oftmals eine andere Beratungsstruktur, die das abdeckt. Also das können zum Beispiel auch Beratungsstellen der Stadt sein oder aber manchmal gibt es auch was angegliedert an die Diakonie oder die Caritas, also dass man sozusagen schaut, oder es gibt eine Jugendberatung, die einfach breiter gefächert ist und jetzt vielleicht nicht ganz so themenspezifisch darauf ausgerichtet ist, wie wir das auch sind. Aber das ist auf jeden Fall eigentlich in den größeren Städten, sag ich mal, da auch wie Anlaufstellen gibt. Und die sind oftmals leichter zu gehen, als jetzt zum Beispiel dann das nächste Schritt wäre dann schon auch in Therapie zu gehen. Und das macht immer wieder auch einfach Sinn. Und wir zum Beispiel hier in der Beratung, wir checken immer so ein bisschen mal die Lage und dann ist es schon auch unsere Aufgabe, zum Beispiel weiter zu verweisen. Das ist für Jugendliche aber schon nochmal ein großer Schritt auch. Und manchmal braucht es auch eine längere Zeit und viel Motivation. Genau. Und wenn es in extremen Fällen ist natürlich auch die Uniklinik hier in Freiburg oder generell sonst auch Krankenhäuser sind einfach auch für die Versorgung da. Und auch zum Beispiel eine Kinderärztin kann die Versorgung übernehmen, wenn einfach gerade klar ist, es gibt sonst nichts und es braucht aber was außerhalb der Schule. Weil ich glaube, das ist für Jugendliche schon auch hilfreich, wenn es sozusagen nicht die Lehrkräfte sind, die sie jetzt da irgendwie aus der Selbstverletzung rausholen, sondern die Rolle der Lehrkräfte ist, glaube ich, die Brücke zu schlagen in ein Hilfesystem und dann sich aber wieder rückzubesinnen auf ihre Lehrkraftrolle, weil sonst ist es für die Jugendlichen total schwer.
Ja, dann ganz herzlichen Dank, Johanna, für die vielen wichtigen Informationen und dass du dir die Zeit genommen hast.
Wie deutlich geworden ist, gibt es bei selbstverletzendem Verhalten eine sehr große Bandbreite, was es umso wichtiger macht, nicht sofort in Panik und Aufregung zu verfallen, sondern das Ganze natürlich ernst zu nehmen und dann aber in Ruhe mit dem Betroffenen das Gespräch zu suchen und zu schauen, welche Hilfe muss und kann hier ins Boot geholt werden. Wenn ihr dann an einer Schule seid, dann könnt ihr euch dort auch informieren, ob es bereits schulinterne Richtlinien oder Handlungsleitfäden bei selbstverletzendem Verhalten gibt. Und wenn ihr Fälle habt und euch damit überfordert fühlt, dann sucht euch Unterstützung. Ihr könnt euch zum Beispiel auch anonymisiert mit der Schulsozialarbeit über Fälle austauschen oder an Fachberatungsstellen wenden. In der Beschreibung zur Episode findet ihr noch weiterführende Literatur und Links. Und ja, dann schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen.